Brüssel, NATO-Hauptquartier, 28. März 2028, 16 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der Allianz zu ihren jährlichen Gipfeln treffen, ist die internationale Pressepräsenz traditionell hoch. Schließlich berät sich die mächtigste Militärallianz der Welt. Doch an diesem Dienstag ist das Presseaufkommen im Brüsseler Hauptquartier selbst für erfahrene Pressereferenten herausfordernd. Akkreditierungen aus der ganzen Welt liegen vor und die Anfragen für Interviews, sei es mit NATO-Offiziellen oder mit einzelnen Staats- und Regierungschefs, sind kaum zu bewältigen. Die Stimmung ist angespannt. Schließlich geht es um die Frage, ob die Allianz zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Artikel 5 ausruft. Aber anders als nach 9/11 bedeutet der Bündnisfall diesmal nicht bloß, dass NATO-AWACS-Flugzeuge zur Überwachung irgendwelcher Lufträume abheben, sondern den Eintritt der Allianz und ihrer Mitglieder in einen Krieg. Und zwar einen Krieg gegen die Nuklearmacht Russland. Ein Szenario, auf das sich die NATO seit 1949 vorbereitet und das sie zugleich immer zu vermeiden versucht hat. Anders als sonst meist steht das Ergebnis des Gipfels im Vorfeld noch nicht fest. Die Beratungen der nationalen Sherpas und der jeweiligen nationalen Sicherheitsberater haben keinen Konsens hervorgebracht. Zwar ist man sich in der Verurteilung der russischen Aggression einig, doch was die Konsequenzen daraus sein sollen, darüber hat man sich nicht einigen können. Niemand kann also wissen, was heute bei den Beratungen im Sitzungssaal 1 des NATO-Hauptquartiers herauskommen wird. Nachdem sich die Staats- und Regierungschefs mit Hilfe ihrer Personenschützer den Weg zum Sitzungssaal gebahnt haben und die Türen verschlossen worden sind, beginnen die Beratungen. Der Raum ist bis zum letzten Platz gefüllt. Es sind so viele Berater anwesend, dass viele von ihnen noch nicht einmal in der zweiten Reihe einen Stuhl ergattern können. Der Generalsekretär nimmt die Glocke in die Hand, die vor ihm an seinem Platz liegt, und signalisiert durch Klingeln, dass alle ihren Platz einnehmen sollen. Als einigermaßen Ruhe im Saal eingekehrt ist, ergreift er das Wort. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Sondersitzung des NATO-Rates auf der höchsten Ebene. Dies ist eine historische Sitzung. Auf Antrag Estlands gilt es zu beraten und zu entscheiden, ob der NATO-Rat angesichts der russischen Aggression gegenüber einem unserer Mitglieder den Verteidigungsfall ausruft. Der Generalsekretär schaut in die große Runde, wo alle 32 Staats- und Regierungschefs, alphabetisch angeordnet nach dem Anfangsbuchstaben ihrer Länder, um den langen ovalen Tisch sitzen. Ich habe in vielen Gesprächen mit Ihnen allen versucht, einen Konsens zu erzielen. Was die Verurteilung der russischen Aggression anbelangt, ist mir dies gelungen. Wir haben dazu eine klare und entschiedene Sprache in unserem Abschlusskommuniqué gefunden. Was die Frage einer angemessenen Reaktion auf die Aggression betrifft, gibt es jedoch noch Differenzen. Deshalb gilt es heute darüber zu beraten, um im Anschluss der Weltöffentlichkeit, die auf uns schaut, eine einheitliche Auffassung präsentieren zu können. Ich möchte auch hinzufügen, dass die Einheit unserer Allianz bei unseren Überlegungen oberste Priorität haben sollte. Und damit ist die Aussprache eröffnet. Als erster ergreift der amerikanische Präsident das Wort. Wir haben es hier mit einer begrenzten Aggression Russlands zu tun, die wir zwar verurteilen, aber für die wir auch ein gewisses Verständnis aufbringen. Jahrelang hat Estland es versäumt, die Rechte der russischsprachigen Minderheit zu achten und sie zu stärken. Dies ist zwar keine Entschuldigung für das russische Verhalten, aber es hat eine Vorgeschichte, die wir berücksichtigen sollten. Seit ich ins Amt gekommen bin, habe ich angemahnt, dass Europa mehr für seine Verteidigung aufwenden muss. Viel, viel mehr. Dass Europa seine Rechnungen, die es bei uns Amerikanern offen hat, begleichen muss. Was ist passiert? Nichts. Das reiche Europa hat sich weiter geweigert zu zahlen und sich stattdessen auf unsere Stärke und unsere Präsenz in Europa verlassen. Aber warum sollen wir wieder und wieder für Europa die Kohlen aus dem Feuer holen? Krieg ist keine Lösung. Und was ich sehe, ist eine begrenzte Aktion Russlands, begrenzt auf Narva. Ich bin mir sicher, dass wir uns mit Russland über einen Rückzug von Hiiumaa einigen können. Was wollen Sie da? Sie wollen uns einschüchtern und drohen. wie mit ihrer unschönen Aktion auf der Hansinsel. Aber im Kern, und diese Nachricht haben wir von Russland, geht es ihnen um den Schutz ihrer ethnischen Minderheiten. Und das ist eine estnisch-russische Angelegenheit, bei der wir helfen können. Und ich bin bereit zu helfen, viel zu helfen. Aber ich bin nicht bereit, mein Land in den Krieg zu führen. Ich bin nicht bereit, für Narva den Dritten Weltkrieg zu riskieren. Das ist meine, das ist die amerikanische Position. Wenn ihr Europäer was machen wollt militärisch, dann ist es eure Sache. Aber wir werden dem weder zustimmen, noch es irgendwie unterstützen. Die Wutrede schlägt im Sitzungssaal wie eine Bombe ein. Denn nicht nur hat der amerikanische Präsident sein Veto gegen die Ausrufung des Artikel 5 eingelegt, sondern er hat auch jeden Kompromiss, wonach möglicherweise eine rein europäisch geführte Gegenmaßnahme gegen die russische Aggression unter dem Schirm von Artikel 5 erfolgen könnte, zunichte gemacht. Ohne die USA, die im Rahmen der NATO noch immer mehr als 65% der Fähigkeiten zur Verfügung stellt, ohne amerikanische Aufklärungs- und Transportfähigkeiten ist Europa handlungsunfähig. Herr Präsident, ergreift der Bundeskanzler als Nächster das Wort. Ich verstehe Ihren Zorn auf das mangelnde europäische Engagement. Dennoch möchte ich Sie bitten zu bedenken, dass es hier um weitaus mehr geht als nur um einen rein bilateralen estnisch-russischen Konflikt. Es geht aus meiner Sicht, und ich denke, ich spreche hier für viele, wenn nicht gar für die Mehrheit der Anwesenden in diesem Raum, um die Zukunft der europäischen, wenn nicht gar der transatlantischen Sicherheitsarchitektur. Einer Architektur, die uns allen bis vor kurzem Frieden, Freiheit und wirtschaftlichen Wohlstand garantiert hat. Auch der wirtschaftliche Wohlstand der USA, ich erlaube mir mal, dies so deutlich zu sagen, hängt vom Zugang zu europäischen Märkten ab. Auf lange Sicht wird dieser Zugang aber nicht zu garantieren sein, wenn wir vor dem russischen Imperialismus in die Knie gehen. Und wie werden Sie in den Augen der Weltöffentlichkeit dastehen? Man wird Sie in China, im Iran, Nordkorea als schwach erachten, als jemand, der nicht entschlossen genug die Freiheit des Westens, die Freiheit der Welt verteidigt. Auf lange Sicht schaden Sie Ihrem Land mit solch einer Haltung. Es geschieht nicht oft im Tagungsraum 1, dass mit der flachen Hand zustimmend auf den ovalen Tisch geklopft wird. Jetzt aber ist so ein Moment. Nicht nur spricht der Bundeskanzler einigen seiner Amtskollegen aus dem Herzen, die ihm deshalb spontan Beifall zollen. Man hat auch die Hoffnung, dass er den richtigen Ton getroffen hat, um den US-Präsidenten zum Umdenken zu bewegen. Allerdings bekommt der deutsche Bundeskanzler nicht nur Zustimmung. In den auf seine Philippika folgenden Wortbeiträgen wird deutlich, dass eine Reihe von Staaten eher zur amerikanischen Position neigt. Neben den Südeuropäern, den Ungarn und Slowenen, ist es auch der engste europäische Partner Deutschlands, Frankreich, der ihm unter seiner rechtsextremen Regierung den Rücken zukehrt. Wir haben eine Verantwortung, lässt der französische Präsident die Runde wissen. Unsere militärische Macht nicht zu nutzen, um die Grundlagen unserer Zivilisation zu zerstören. Russland hat ohne Zweifel Völkerrecht gebrochen, aber nicht in einem Ausmaß, das es rechtfertigen würde, mit all unserer militärischen Macht vorzugehen. Wir haben auch eine Verantwortung für die Sicherheit unseres Territoriums und unserer Bürger, die wir bei Ausrufung des Artikel 5 und den entsprechenden Gegenmaßnahmen verletzen würden. Es ist deshalb aus der Sicht Frankreichs durch nichts zu rechtfertigen, dieses unverantwortliche Risiko für das Leben unserer Bürger einzugehen. Damit sind zwei der drei militärisch potentesten Staaten der Allianz, die über die notwendigen nuklearen Mittel zur Abschreckung, aber auch zur Eskalation in diesem Konflikt verfügen, nicht bereit, militärische Gegenmaßnahmen unter Artikel 5 einzuleiten. Nicht ohne Bitterkeit in der Stimme beschließt der NATO-Generalsekretär die Sitzung. Meine Damen und Herren, da ich feststelle, dass es über den Antrag Estlands auf Ausrufung des Artikel 5 keine Einstimmigkeit gibt, bitte ich den estnischen Premierminister, diesen Antrag zurückzuziehen und werde, wenn meine Bitte Zustimmung findet, die Sitzung damit schließen. Da es keine Alternative gibt, willigt die estnische Delegation in diesen Vorschlag ein und die Sitzung ist damit formal beendet. Vom Sitzungssaal aus geht der Generalsekretär sofort ins Atrium des Hauptquartiers, wo die Pressekonferenzen stattfinden. Seine Pressesprecherin, die ihn der wartenden internationalen Presse ankündigt, sagt, dass er ein Statement abgeben, aber keine Fragen beantworten werde. Dann tritt er vor die zahlreichen Kameras und Mikrofone und verkündet knapp: Meine Damen und Herren, heute hat der NATO-Rat auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs über den Antrag Estlands auf Ausrufung des Artikel 5 angesichts der russischen Aggression gegenüber unserem Allianzpartner beraten. Während in der Frage der völkerrechtswidrigen Verletzung des Territoriums eines Allianzmitgliedes unter den anwesenden Teilnehmern der Sitzung Einigkeit bestand, konnte sich der NATO-Rat über die Einleitung von Gegenmaßnahmen nicht einig werden. Es wurde vereinbart, weitere Gespräche zu führen. Nach einer kurzen Pause fügt er hinzu: Ich will mir eine persönliche Bemerkung erlauben. Heute war für die Allianz ein schwarzer Tag. Ich danke Ihnen. Der Generalsekretär dreht der versammelten Presse den Rücken zu und geht, gefolgt von seinen engsten Mitarbeitern, zu einem der Aufzüge an der Kopfseite des Atriums, der ihn in sein Büro bringen soll.